The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, in der wir mit Jan Becker sprechen. Er ist der Gründer von Apex AI, einem Startup im Silicon Valley, das mit einem eigenen Betriebssystem das Auto der Zukunft ausstatten möchte. Warum er und sein Team dabei ausgerechnet den Ansatz aus der Robotik gewählt haben, das erklärt er uns in dem folgenden Interview. Doch vorweg noch der ganz herzliche Dank an NXP Semiconductors, unserem Podcast-Partner für die aktuelle Staffel. Und damit Ton ab. Herr Becker, steigen wir direkt ein. Erklären Sie doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern, was Apex AI macht.
Ja, gerne. Wir entwickeln ein sogenanntes Meta-Betriebssystem, ein Meta-OS oder auch SDK Software Development Kit für Mobilitätssysteme.
Das Software-Defined Car scheint ja für OEMs klar am Horizont beziehungsweise auf dem Radar zu sein. Aber der Weg dorthin ist wohl gelegentlich noch etwas nebelig. Sehen Sie denn schon etwas mehr von diesem Weg?
Ja, klar, tun wir. Also das Ziel ist klar. Bisher besteht ein Fahrzeug in der Regel aus Dutzenden oder manchmal auch mehreren hundert sogenannten Steuergeräten, also kleinen Computern, die bisher alle eine spezielle Aufgabe haben. Also der eine rechnet, wie sich so ein Fensterheber bewegen soll, und der andere ist fürs Licht zuständig und für die Klimaanlage oder fürs Infotainment oder für die Fahrassistenz und so weiter. Ziel des Software-Defined Vehicles ist, nur noch wenige oder im Extremfall nur noch einen Großrechner im Fahrzeug zu haben, auf dem dann ja mehr oder weniger die gesamte Software, die da im Fahrzeug läuft, auf dem ein Rechner integriert ist. Das lässt sich ganz gut vergleichen mit der Smartphone-Entwicklung. Vor 15 Jahren hatte ich zum Beispiel ein Nokia-Telefon. Das konnte dann natürlich telefonieren, klar, aber eben auch so ganz einfache Software Dinge tun, wie einfache E-Mails schreiben, oder es gab dann einen ganz, ganz einfachen Webbrowser. Aber auf dem nächsten Nokia-Telefon lief dann wieder andere Software und der Webbrowser sah ein bisschen anders aus. Und dann kam 2007 Apple mit dem ersten iPhone auf den Markt und kurze Zeit später dann mit dem sogenannten iOS SDK. Und das iOS SDK hat es dann ermöglicht, nicht Apple-Softwareentwicklern sogenannte Apps, also Applikationen fürs iPhone zu schreiben. Und was dieses SDK auszeichnet, ist dann, dass alle Funktionen, die eigentlich jeder App-Entwickler braucht, also beim Telefon ist es, wie lese ich Daten ein, wie gebe ich Sachen auf dem Bildschirm aus, wie kriege ich eine virtuelle Tastatur und so weiter, dass diese Standardfunktionen in diesem SDK beinhaltet sind, der technische Begriff ist darin abstrahiert sind. Und das Zweite, was dieses SDK macht, ist, dass die Software, die ich für ein iPhone schreibe, eben nicht nur genau auf dem aktuellen iPhone-Modell läuft, sondern auch auf dem iPhone 12 und auf dem iPhone 11 oder 10, auf dem großen iPhone, auf dem kleinen iPhone, auf dem iPad und so weiter. Und zwar so, dass der App-Entwickler eben nur genau eine App schreibt und das SDK dann dafür sorgt, dass die auf allen Modellen läuft, egal wie groß der Bildschirm ist und egal von welchem Hersteller jetzt das Mikrofon oder der Bildschirm oder was auch immer kommt. Im Fahrzeug sind wir heute noch weitestgehend in der Nokia-Generation, wo Software eben genau für spezielle Steuergeräte, genau für spezielle Hardware geschrieben wurde. Und wo jeder hin möchte, ist, dass es generische Software gibt, die sehr, sehr leicht von einem Fahrzeugmodell auf ein anderes Modell übertragen wird. Der Weg dahin, ich würde jetzt nicht sagen, er ist neblig, aber ich würde sagen, er ist steinig. Steinig ist er deshalb, weil gerade die großen Hersteller natürlich nicht nur ein Fahrzeugmodell entwickeln, sondern ganz viele und auch schon ganz, ganz viele Modelle und Fahrzeugreihen in Serie haben. Und es eben nicht so einfach ist und eine Riesenaufgabe, jetzt die komplette Fahrzeugsoftware von heute auf morgen neu zu schreiben. Das bedeutet, dass sehr, sehr viel sogenannte Legacy-Software, also Fahrzeug aus alten, bisherigen Fahrzeugmodellen, die neuen Systeme, Fahrzeuge übertragen werden muss. Und es ist einfach eine unglaublich große Aufgabe, die komplett neu zu schreiben. Das heißt, es wird häufig vorhandene Software in die neuen Modelle mit reingenommen, damit ich eben nicht von heute auf morgen alles neu machen muss. Neue OEMs, zum Beispiel Tesla vor 10, 12 Jahren, die genau mit einem Modell anfingen, haben es dann natürlich viel leichter, weil die können für das eine Modell sehr, sehr viel leichter diese Software neu schreiben. Während Hersteller mit Legacy-Software müssen dann eben gucken, dass sie die Steuergerätanzahl nur schrittweise reduzieren. Dieser Radikalschritt, da auf komplett ein System zu gehen, das wäre in etwa so, wie wenn ich auf mein neues iPhone 13 Software fürs iPhone, aber auch Software für ein Android-Phone und Software für mein Nokia von vor 15 Jahren und dann vielleicht noch Software für ein BlackBerry, wenn ich versuche, die alle auf ein System zu integrieren. Das ist erstens dann wieder ein unheimlich großer Integrationsaufwand. Zweitens kämpfen dann in der Praxis diese verschiedenen Applikationen um die Ressourcen. Also Ressourcen sind verfügbarer Speicher und verfügbare Rechenleistung. Und dann verschieben sich in der Praxis Fahrzeuglaunches häufig deshalb, weil einfach diese Integration schief geht. Also der Weg ist steinig, aber wir sehen den Weg. Und wir bieten da genau ein System für an, welches eine ganze Menge Lösungen bietet.
Jetzt haben Sie das Thema Legacy bei den Alt-OEMs sozusagen schon mit an den Start gebracht. Gleichzeitig mit Tesla natürlich auch vielleicht ja den erfolgreichsten der jungen OEMs mit ins Spiel gebracht. Gibt es denn grundsätzlich diesen Punkt, dass da alt versus jung läuft und dass vor allen Dingen die Jungen da immer im Vorteil sind?
Immer im Vorteil ist eine sehr drastische Aussage. Ich würde sagen, sie können im Vorteil sein, wenn sie es richtig machen. Was ich bei den jungen, neuen OEM häufig sehe, ist, dass häufig Entwickler dort reinkommen, die gerade in den USA von Softwarefirmen kommen, die eben in der Vergangenheit nicht sicherheitskritische, also Software für sicherheitskritische Systeme entwickelt haben. Und wenn ich jetzt von einer Consumer-Electronic-Entwicklung komme, dann unterschätze ich in der Regel sehr stark, wie viel mehr Aufwand und wie viel schwieriger es ist, Software für Systeme zu entwickeln, die letztendlich in sicherheitskritischen Umgebungen laufen. Wenn meine Smartphone-App abstürzt oder wenn auf meinem Mac die Software hängt, was auf dem Mac zum Glück selten vorkommt, dann starte ich die Applikation neu. Wenn das in einem Fahrzeug passiert, welches mit 100 auf der Autobahn fährt, ist das schon weniger schön, weil da eben Unfälle passieren können. Sodass die Software in Fahrzeugen eben ganz anderen Anforderungen unterliegt und dann einfach auch anders entwickelt werden muss. Und das sind auch eben einer der Aspekte, die wir bei Apex AI bereits gelöst haben.
Nun kommen wir doch vielleicht gleich mal ganz konkret zu Ihrem System Apex OS. Was bringt es denn mit, dass es dann doch für viele vielleicht ein bisschen einfacher wäre, damit umzugehen?
Apex OS ist vereinfacht gesagt eine Weiterentwicklung von ROS. ROS ist das Robot Operating System. Das gibt es seit etwa 15 Jahren, ist in der Robotik angefangen, wo sich Leute zusammengetan haben in einem Open-Source-Projekt und gesagt haben, hey, wir entwickeln alle Software für Roboter und für autonome Systeme im weiteren Sinne, aber jeder macht das für sich und ein bisschen getrennt. Und dann gesponsert von einer Firma, die damals als Non-Profit aufgestellt wurde, von Ville Garage, haben die jetzt gesagt, jetzt machen wir mal eine gemeinsame Entwicklung. Und zwar so, dass sie dann eben in Open Source veröffentlicht wird und in Open Source unter einer Lizenz, die kommerzielle Nutzung ausdrücklich erlaubt. Das war damals die BSD-3-Lizenz, ist heute die Apache-2-Lizenz. Mit anderen Worten, Firmen, so wie wir auch, können dann ROS nehmen und das auch entweder umschreiben oder auch in kommerzielle Systeme mit einbringen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den aktuellen Release von ROS, das ist ROS 2, genommen und haben den so geschrieben, umgeschrieben, dass die Software jetzt in Echtzeit läuft, also Software so schnell ausführen kann, wie es die physikalische Realität erfordert, beispielsweise in einem Fahrzeug, welches dann auch mit 200 km/h auf der Autobahn fährt. Und so, dass die Software deterministisch abläuft. Das heißt, die Abläufe sind nicht mehr zufällig, sondern laufen immer in der gleichen Reihenfolge ab. Das ist bei Software, die in verschiedenen Threads nebeneinander läuft, nicht so ganz trivial zu lösen. Und letztendlich haben wir dann unsere Version von ROS, also das, was wir Apex OS nennen, auch sicherheitszertifiziert. Das heißt, mit dem TÜV Nord hier in Deutschland sind wir durch die Automotive Software Zertifizierung gegangen. Da gibt es eine Norm dazu. Die Norm ist die ISO-Norm 26262. Die Norm definiert fünf verschiedene Levels. Das unterste ist QM, das heißt, die Software ist einfach qualitätsgemanagt, Quality Management, QM. Dann gibt es vier sicherheitszertifizierte Levels, die Levels ASIL für Automotive Safety Integrity Level, ASIL A, B, C und D. D ist die höchste mit den strengsten Anforderungen, welches sich dann im Endsystem auch in der allerhöchsten Ausfallsicherheit bemerkbar macht. Und wir haben Apex OS etwa vor einem Jahr mit dem TÜV Nord hier in Deutschland ASIL D, also entsprechend der höchsten Sicherheitszertifizierung, zertifiziert.
Nun sagen Sie, es kommt aus der Robotik. Nun sind ja heutige Autos aus meiner Wahrnehmung zumindest noch nicht rollende Roboter. Die sollen es ja mal werden. Wann kann denn Ihr System frühestens sinnvoll tatsächlich in die Serie integriert werden?
Das ist in der Tat schon der Fall. Also wir haben mit dem TÜV Nord, wie gesagt, gezeigt, dass wir vor einem Jahr schon gezeigt, dass wir die höchsten Sicherheitsanforderungen erfüllen für den Automotive-Einsatz. Das war dann eine sogenannte Safety Element Out of Context Zertifizierung. Das heißt, wir haben ohne einen ganz speziellen Use Case das System zertifiziert. Wir sind in der Tat im Moment schon dabei, mit mehreren Kunden über Serieneinführungen zu reden und dann auch mit diesen entsprechenden Kunden eine sogenannte In-Context-Zertifizierung zu planen. Das heißt, da wird das dann nochmal zusammen mit dem Kunden so überprüft und dann geprüft und zertifiziert, dass es auch für den speziellen Kunden-Use-Case den höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht. Und die Use-Cases, die wir bei Kunden sehen, die sind in der Tat sehr divers. Also das geht von im Fahrzeug dann von, das sind ja nicht nur Personenfahrzeuge, das sind nicht nur PKWs, sondern auch Shuttles oder Trucks oder Landmaschinen, Hersteller, mit denen wir arbeiten. Das geht dann von Fahrzeuginnenraumüberwachung über Passenger-Interaction-Systeme, also wo die Passagiere dann einen Bedienschirm haben. Oder es geht über ADAS, also Fahrerassistenzsysteme, bis hin zum autonomen Fahren. Und gleichzeitig auch über die Automatisierung von Landmaschinen oder Robotern. Also da sehen Sie dann auch, wie vielfältig die Einsatzbereiche sind, die wir abdecken können. Und das kommt wiederum daher, dass wir eben auf ROS basieren. Und ROS wurde entwickelt von damals Hunderten, inzwischen Zehntausenden von Entwicklern, die eben alle ihren eigenen Anwendungsfall im Hinterkopf haben. Und dadurch ist das System eben ja sehr so entwickelt worden, dass es sehr vielfältigen Anforderungen genügt.
Jetzt sagten Sie schon, dass Sie aus der Robotik herausgedacht haben mit dem Betriebssystem. Lassen Sie uns vielleicht mal da hinter die Kulissen schauen. Arbeitet Apex vielleicht auch anders und wo eigentlich?
Die Firma ist gegründet vor knapp 5 Jahren im Silicon Valley. Wir sitzen in Palo Alto in Kalifornien, direkt in dem Dreieck zwischen Apple, Google, Facebook und die Stanford-Universität, wo ich auch nebenbei lehre, die ist etwa 5 Meilen weit weg, also im Herz von Silicon Valley. Wir sind aber schon nach einem Jahr, 2018, nach Deutschland auch gezogen. Wir haben inzwischen Büros in München, Stuttgart und in Berlin und haben auch etwa die Hälfte unserer Mitarbeiter auf der Entwicklerseite hier in Deutschland. Und das bringt uns natürlich auch dann eine sehr gute Diversifizierung, was die Entwickler betrifft. Also wir kriegen in den USA sehr gute Softwareentwickler und wir kriegen hier in Deutschland Entwickler, die erfahren sind, Software dann auch eben in sicherheitskritische Systeme wie eben in Fahrzeuge zu bringen. Und das sind Aspekte, die wir beide brauchen. Wir brauchen die Softwarearchitekten und wir brauchen die Leute, die dann genau die Anforderungen kennen, die in Fahrzeugen oder auch in Flugzeugen, wir haben zum Beispiel Airbus als Investor, das heißt, wir adressieren nicht nur Bodenfahrzeuge, sondern auch Luftfahrzeuge, in der Firma abgedeckt. Und noch dazu adressieren wir Märkte weltweit, das heißt, wir bauen gerade Sales, Business Development und Marketing Teams in allen wesentlichen Märkten auf. Das ist sowohl die USA an der Westküste als auch die USA an der Ostküste, wo wir schon Mitarbeiter haben, als auch hier in Deutschland, natürlich die großen Fahrzeughersteller, als dann auch, und da sind wir gerade auf der Suche nach Mitarbeitern, in Frankreich, in Italien und in Skandinavien.
Nun sagen Sie selber, die Firma ist im Silicon Valley gegründet. Gleichzeitig sind Sie super schnell auch nach Deutschland gekommen. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, wie kam es dazu, ausgerechnet aus dem Silicon Valley heraus, eine Firma zu gründen, die ja heute zum Beispiel relativ viel offenbar auch wieder in Deutschland zu tun hat. Eigentlich kennt man es eher so rum, Firmen werden in Deutschland gegründet. Manchmal mit einem Augenrollen gehen sie denn in den, sag ich mal, ins Silicon Valley, um größer zu werden und kommen dann erfolgreich irgendwann erst zurück. Also das ist so die typische Story, die ich in den vergangenen Jahren immer wieder mal gehört habe.
Ja, das ist in der Tat mein persönlicher Hintergrund. Ich bin in Deutschland geboren, bin dann in den USA auch zur Schule gegangen, habe dann US-Schulabschluss gemacht, habe dann das deutsche Abitur gemacht, habe dann in Darmstadt angefangen, Elektrotechnik zu studieren. Bin dann nach New York gegangen, habe dort Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe dort einen Master of Science gemacht, habe dann mein Diplom in Darmstadt fertig gemacht, habe dann vor gut 20 Jahren eine Promotionsstelle weltweit gesucht, bin dann in Braunschweig gelandet und habe dort an der TU Braunschweig zusammen mit der Volkswagen Elektronikforschung die Dauererprobung bei Volkswagen in Eralessin, in einem damals öffentlich geförderten Projekt, automatisiert. Das heißt, wir haben dort ein Testfahrzeug, die auf einem bestimmten Kurs fahren. Das ist der sogenannte verschärfte Kurs, wo die Fahrzeuge dann ja auf ihre mechanische Integrität getestet werden. Wir haben das komplett automatisiert und mussten damals auch erstmal Roboter bauen, die dann auf dem Fahrersitz saßen, weil die Fahrzeuge damals eben noch keine Lenkaktuatoren und keine Bremsaktuatoren und auch keine direkten Interfaces zum Engine Management hatten. Ja, das war sehr spannend und da bin ich dann vorher gut 20 Jahren mit der Fahrzeugautomatisierung zum ersten Mal in Berührung gekommen. Also bevor irgendjemand vom autonomen Gefahren gesprochen hat, haben wir, wie gesagt, Ende der 90er von der Uni aus zusammen mit Volkswagen schon autonome Fahrzeuge entwickelt. Ich war dann 4 Jahre bei Bosch im Stuttgarter Raum und habe dort Fahrerassistenzsysteme in der Vorentwicklung entwickelt. Und das waren dann so Dinge wie ein Stauassistent, an dem ich mitgearbeitet habe, oder ein Linksabbiegerassistent, der verhindert, dass man gegen entgegenkommenden Verkehr nach links abbiegt. Und habe aber damals schon gemerkt, wie ineffizient eigentlich die Softwareentwicklung in der Automobilindustrie ist. Also die Systeme, die wir Anfang der 2000er dort entwickelt haben, die haben ungefähr 15 Jahre von Idee über die Entwicklung bis zum Produkt gedauert, also bis das Produkt dann wirklich in einem Fahrzeug lief. Und das ist natürlich für vergleichsweise heute einfache Systeme sind das unheimlich lange Zeiträume. Und wenn ich das jetzt übertragen würde auf die komplexen Systeme, an denen die Industrie heute arbeitet, würde das natürlich ewig dauern und nie in Serie gehen. Das heißt, die Industrie insgesamt braucht einfach viel effizientere Softwareentwicklungsmethoden. Und das ist das, was wir ja mit Apex OS auch anbieten. So, und dann bin ich Ende 2006 an die Stanford-Universität in Palo Alto im Silicon Valley gegangen und habe dort ein Jahr lang, ursprünglich erstmal nur ein Jahr lang, in Stanford mitgearbeitet während der DARPA Urban Challenge. Die DARPA Urban Challenge war ein Wettbewerb, der dritte in einer Reihe von Wettbewerben, DARPA ist das Forschungsinstitut des US-Verteidigungsministeriums, damals ins Leben gerufen hatte. Das waren die DARPA Grand Challenge 2004 und 2005 und die DARPA Urban Challenge 2007. Bei den Wettbewerben ging es letztendlich darum, zu zeigen, dass autonome Fahrzeuge überhaupt möglich sind. Und dafür hat die DARPA dann ein Preisgeld ausgelobt. Das waren, glaube ich, beim ersten Mal 1 Million und dann 2 Millionen US-Dollar für den Gewinner. Und das Ganze war weltweit offen. Da haben auch viele Teams aus Deutschland mit teilgenommen, unter anderem ein Team von meinem alten Institut an der TU Braunschweig, ein Team von Karlsruhe, vom KIT in Karlsruhe hat mit teilgenommen. Und diesen Wettbewerb hat dann Stanford in 2005 gewonnen. Und wir Stanford sind dann Zweite in 2007 geworden und Carnegie Mellon hat gewonnen. Und genau aus diesem Event ist dann letztendlich auch das Google-Projekt geworden, was heute als Waymo bekannt ist. Also der deutsche Professor Sebastian Thon, der damals in Stanford gelehrt hat, ist danach zu Google gegangen und hat dort letztendlich das Team aufgebaut, welches heute Waymo ist. So, und dann bin ich, wie gesagt, 2006 nach Palo Alto gezogen. Seit 2010 lehre ich auch an der Stanford-Universität. habe dann dort wieder bei Bosch gearbeitet, weiterhin viel mit der Stanford-Universität zusammengearbeitet, haben dann noch teilweise an dem Fahrzeug dort weitergearbeitet, bin dann, wie gesagt, 2009 über diese Firma Willow Garage mehr oder weniger gestolpert, welche dann angefangen hat, Rost zu entwickeln. Das klang damals schon sehr attraktiv, weil wir eben bei Bosch in der Robotikentwicklung eigentlich vor den gleichen Problemen standen. Jede Softwareentwicklung wird für jedes Robotikprodukt, die damals noch viel im Ideenstadium waren, neu entwickelt. Und das Konzept, eine generische Roboter-Hardware mit generischer Roboter-Software zu haben, ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Das konnte ich dann auch in Bosch einbringen. Wir waren dann die erste und erstmal die einzige Firma, die an ROS mitgearbeitet hat. Ich habe dann dort ein Robotikteam aufgebaut, welches eben ROS, sowohl ROS Software, also ROS selbst, als auch ROS Applikationssoftware entwickelt hat. Dann haben wir das in immer mehr Projekte in Bosch gebracht. Dann haben immer mehr andere Firmen auch angefangen, ROS zu entwickeln, unter anderem BMW. Wir haben dann auch mehrere Fahrzeuge aufgebaut bei Bosch, welche mit ROS Software liefen. Gleichzeitig ist mir dann aber auch klar geworden, wir haben gemerkt, was in ROS alles nicht geht. Und was alles nicht geht, ist genau das, was wir jetzt gelöst haben, nämlich ROS ist an sich nicht echtzeitfähig, ROS ist nicht zuverlässig genug und ROS ist nicht sicherheitszertifiziert. So, dann war ich von 2016 bis Anfang 2017 bei einem dieser neuen Fahrzeughersteller, bei Faraday Future, verantwortlich für die Fahrzeugautomatisierung, habe dann aber Anfang 2017 beschlossen, dass ich dann eine eigene Firma gründen werde, eben genau Apex.ai, mit einem langjährigen Mitarbeiter, Dejan Pankacic. Zusammen haben wir dann ja Mitte 2017 Apex.ai gegründet. So, und dann sind wir ja von 2018 dann gleich nach Deutschland weitergegangen, ursprünglich dadurch getrieben, dass wir dort auch gute Mitarbeiter gefunden haben. Und inzwischen mit knapp 100 Leuten sind wir etwa zur Hälfte im Silicon Valley und zur anderen Hälfte in Europa tätig.
Wow, sehr schöne Firmenstory. Großartig, vielen Dank. Dann sind wir quasi auch schon auf der Zielgeraden und da komme ich dann nochmal mit einem ganz deutschen Thema um die Ecke. Nun gibt es ja drei große OEMs in Deutschland, die gerade alle der Meinung sind, sie müssten ihr eigenes Betriebssystem entwickeln. Wie schätzen Sie denn die Chancen auf einen Erfolg dafür ein? Nun sind Sie ja quasi, wenn ich alles richtig verstanden habe, durchaus auch ein Konkurrent.
Also die Inhouse-Entwicklungen bei Herstellern sind für uns in der Tat kompetitiv, aber auch eben nur zum Teil. Was wir unseren Kunden anbieten, und da zählen natürlich auch die großen, aber eben nicht nur die großen OEMs dazu, sind letztendlich Softwarebibliotheken, die unsere Kunden in ihr Gesamtsystem integrieren können, die unsere Kunden dann auch ja, in gewissen Grenzen verändern können, also customizen können und in ein Gesamtsystem einbauen können. Das heißt, wir sehen uns eigentlich eher als Beschleuniger unserer Kunden, und das können dann sowohl die großen OEMs sein als auch kleine OEMs sein, für die eine Eigenentwicklung sich noch viel weniger lohnt. Ein anderer Aspekt ist noch, dass viele der OEMs ja Lösungen basierend auf einem sogenannten Software-Defined Vehicle schon für den größten Zeitraum 2025, 2026 angekündigt haben. Die Applikationssoftwareentwicklung und die Verifizierung und Validierung dann im Fahrzeug, die brauchen ja auch einige Zeit. Das heißt, die Anwendungsentwicklung basierend auf dem Betriebssystem, die muss ja jetzt eigentlich schon losgehen. Und momentan sind wir die einzigen auf dem Markt, die wirklich eine serientaugliche und schon zertifizierte Lösung anbieten und haben. Mit anderen Worten, wir sind fertig und die anderen noch nicht. Und das ist natürlich ein gutes Argument für uns. Und wie gesagt, unsere Kunden kriegen Apex.OS und können das dann customizen und können das dann auch in ihre eigenen Systeme, die dann ja, wieder einen anderen Namen haben, integrieren.
Herr Becker, da bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen als ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Und wir sind noch nicht ganz raus aus dieser Corona-Nummer. Deshalb ist mein Schlusswort immer, bleiben Sie gesund.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Hack the Roadjack, der Podcast von intellica.de.